Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 357. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind zurück in der Stadt in den Wolken. Und nein, leider ist es nicht Star Wars, sondern The Giver, Hüter der Erinnerung. Mit mir hier, der Hüter, Robert Krüger.
Und was ich alles weiß, das wird Stefan Giesbert erfahren müssen. Denn er ist, anders. Jetzt hast du mich zum Hüter, jetzt habe ich es schon. Na, wir erklären das gleich. Stefan Giesbert ist bei mir.
Hallo. Hüter der Erinnerung, worum ging es?
Nein, alles anders, Wir machen diesmal alles anders. Wir fangen einfach mal mit der Sektion Hörerfragen an.
Hörerfragen.
Wo es darum gehen wird, dass Stefan Giesbert uns erklären wird, wie es ist, Rasen zu mähen. Nein. Lies vor.
Habe ich dir erzählt, wie ich neulich Rasen
mähte?
Unser Hörer C8 Abusus. Haben wir das eigentlich mal aufgeklärt, was das ist?
Nein, wir wissen es immer noch nicht. Ich habe es zwar gegoogelt, aber ich bin da nicht schlau draus geworden.
Das ist irgend so ein medizinisches
Ding. Ja, das wissen wir ja schon, aber
ja. Die weiß ich auch nicht.
Nee, erzähl, lies die Frage vor.
Wie ist eure Meinung zur Verfilmung von The Giver, Hüter der Erinnerung auf Deutsch?
Na, so ein Zufall.
Jetzt können wir es beantworten, weil jetzt haben wir ihn auch gesehen.
Richtig. The Giver. So, kommen wir mal wieder zurück zu unserem üblichen Ablauf. The Giver ist...
Worum ging's?
Worum ging's? Genau, das musst du noch fragen. Vorher darf ich gar nicht anfangen. The Giver ist ein dystopischer Film. Wir befinden uns in einer Zukunft, in der die Menschheit eine Gesellschaft erschaffen hat, auf einem lustigen Hochplateau, das in den Wolken schwebt, in der es keine Unterschiede zwischen den Leuten mehr gibt, keine extremen Gefühle mehr, keine Freude, kein Hass, keine Eifersucht. Die Menschen sind alle sehr, sehr, wie sagt man, sehr gleichmütig, ausgeglichen, richtig, ausgeglichen ist ein schönes Wort dafür. Sind alle sehr nett zueinander, wenn sie sich irgendwie auch nur versehentlich mal 2 Sekunden im Weg rumstehen, entschuldigen sie sich immer beieinander und der andere nimmt dann immer die Entschuldigung an. Und alles ist sehr friedlich, sehr ordentlich. Die Leute laufen alle auf den Wegen, niemand geht über die Wiese und alles ist ganz fürchterlich harmonisch, dass es einem fast zum Hals rauskommt. Und wir verfolgen in dieser Welt ein paar Teenager, die offensichtlich kurz davor sind, ihre Jugend sozusagen offiziell zu beenden in einem Ritual, der so eine Art Initiationsritual zum wirklichen finalen Erwachsensein, wo von der Gesellschaft den Kindern oder jetzt dann künftig Erwachsenen ein Beruf zugewiesen wird. Die Kinder werden ihre ganze Jugend über schon offensichtlich beobachtet von wem auch immer und dann wird ihnen bei einer großen Feierlichkeit die ganze Menschheit, müsste man fast sagen, alle, die da wohnen in dieser Stadt, anwesend sind in einem großen Saal, wird ihnen ein Job zugewiesen und unsere Hauptfigur, gespielt von Brandon Thwaites, den kennt man, glaube ich, nicht wirklich. Ich habe mal nachgeguckt, der kommt aus Australien und hat bisher in so ein paar Fernsehserien mitgespielt und irgendeine Nebenrolle in Maleficent. Er ist so ein bisschen unsere Hauptfigur und er scheint der Einzige zu sein, der nicht wirklich weiß, was die Welt für ihn bereithält, also was er werden soll. Und er wird der neue Hüter der Erinnerung. Und das ist ein Job, der ganz was Besonderes ist, eine extrem große Ehre. Denn der Hüter der Erinnerung ist die einzige Person in dieser Gesellschaft, die über die Erinnerung verfügt, wie die Welt früher mal war, bevor sie so geworden ist, wie sie jetzt eben ist. Und diese Erinnerungen sind natürlich nicht nur schön, sie sind auch schön, aber nicht nur schön. Und der alte Hüter der Erinnerung, gespielt von Jeff Bridges, wird ihm nun erklären, wie das so war früher.
Genau, der weiß nämlich, was früher war.
Der weiß alles im Grunde. Er hat eine große Bibliothek und ganz viel Wissen und eine Art, es telepathisch zu übertragen. Ja.
Ja.
Wie fandst du das?
Das habe ich schon vergessen. Es war ja ganz lustig. Wir hatten eine Arbeitskollegin von mir dabei, die letzte Woche in der Sneak im Main-Taunus-Zentrum war, da wo wir früher auch immer hingegangen sind.
Ja.
Und da kam der Film. Und das heißt, sie hatte ihn da schon gesehen. und hat sich extrem darauf gefreut gehabt, als er kam, und war dann sehr enttäuscht gewesen. Und als der Film so losging und diese...
Hat sie für ein paar Minuten nicht aufgehört zu meckern.
Genau. Dann haben wir sie kurz abgeschaltet. aber als diese Welt aufgemacht und erklärt wurde, also da war ich total begeistert. Das hat mich sehr stark an so Brave New World erinnert.
Ja,
an
1984, wegen der ganzen Kameras überall und dieser ständigen Durchsagen. Die Bürger werden daran erinnert, dass, und dann irgend so ein...
In einer halben Stunde die Abendfreizeit zu Ende ist.
Oh ja, genau, dann gehen sie alle schlafen.
Ja.
Und das gilt nicht nur für die Leute, die draußen rumlaufen, nicht, dass es eine Sperrstunde ist, sondern das gilt auch für die Leute in den Häusern. Dann hat man ins Bett zu gehen.
Genau, dann geht man ins Bett.
Genau, und jeden Morgen nehmen sie alle ihre Injektion in so einem lustigen Injektionsapparat, wo jeder den gleichen verwendet. Also Transmittable Diseases haben sie offensichtlich auch ausgerottet, weil man teilt sich einen Injektionsapparat.
Und nur innerhalb der Familie.
Innerhalb der Familieneinheit.
Ach ja, die Familieneinheit.
Ja, die man also übrigens zugewiesen bekommt.
Stimmt. Ich fand es toll, wie diese Welt, die sie da konstruiert haben. Ja, das hat mich
da bin ich völlig bei dir.
Total begeistert. Sie stellen dieses Nicht-Vorhandensein von jeglicher Art von Emotionen dadurch dar, dass alles in Schwarz-Weiß ist.
Richtig. Der ganze Film ist die erste halbe Stunde fast komplett schwarz-weiß, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die Color Keys, die da verwendet werden, um mal ganz kurz Farbe reinzumischen, sehen extrem beschissen aus. Aber ansonsten sieht der Film eigentlich toll aus, muss ich sagen.
Ja. Und wenn dann zum ersten Mal so richtig Farbe in dem Film ist, an der einen oder anderen Stelle, natürlich haben sie wahrscheinlich ordentlich gepusht, aber es wirkte auch so toll, weil man eben die ganze Zeit, du siehst schwarz-weiß, man ist ja dann doch sehr fokussiert auf die Leinwand. Und plötzlich ist Farbe da und die Farbe ist so intensiv und so strahlend und das fand ich ganz, ganz toll. Mir ging es allerdings während des Films schon die ganze Zeit so. Also es ist wohl eine ziemlich genaue Buchumsetzung, hat die Kollegin gemeint, und sie hat es extra nochmal nachgelesen, und deswegen gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, dass man so enttäuscht ist, wenn die Buchumsetzung eben auch doof ist. Und sie fand das Buch toll. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie den Film dann so doof fand. Ich hatte mir die ganze Zeit schon gewünscht, dass... nee, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne zu viel zu verraten. Ich verrate nichts.
Okay, aber dann, was man sagen kann, ist, das haben wir, glaube ich, kurz auch drüber geredet im Kino, dass der Film irgendwie so einen schmalen Grat gewandert ist, wo man dachte, es ist alles eine ziemlich geile Geschichte. Sie hat ein paar Logiklöcher, die irgendwie so klaffend sind, dass man ein bisschen Belief braucht, um da drüber hinwegzusehen. Aber
ja, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Also das war
ich war da auch völlig dabei zu sagen, oh, von mir aus, wenn das jetzt irgendwie cool weitergeht oder cool zu Ende geht, und dann halt, wir haben doch gar nicht alle Schauspieler erwähnt, also Alexander Skarsgård spielt den, ich sag mal in Anführungszeichen, in Airquotes jetzt hier, den Vater dieser Familieneinheit. Katie Holmes spielt die Mutter. Jeff Bridges, haben wir erwähnt, spielt den alten Hüter der Erinnerung, der dann sein Wissen weitergeben muss. Daher der Titel des Films The Giver. Er wird dann zum Geber der Erinnerung. Und dann haben wir vor allen Dingen noch Meryl Streep, natürlich die zweite Oscar-Preisträgerin in diesem Ensemble. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Sie spielt die Oberste des Ältestenrates. Also sozusagen die Angela Merkel dieser kleinen Gesellschaft. Die ist die ihn ernennt zum Hüter der Erinnerung, und danach im Verlauf natürlich so der Ältestenrat, das sind die großen Weisen, die uns, also die Regierung quasi, aber vielleicht haben die ja auch Dreck am Stecken, oder vielleicht sind die auch, manchmal haben die auch andere Motive. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, der Film wandert so einen schmalen Grat von tolle Darsteller, coole neue Welt, die Geschichte, die aufgemacht wird, fasziniert einen erstmal, aber gleichzeitig verfolgen wir eben diese Figur von Brandon Thwaites gespielt, der irgendwie so ein 16-, 18-jähriger Teenie-Boy ist und sich dann in seine Teenie-Boy-Freundin Odea Rush, Gefühle haben sie eigentlich nicht, aber irgendwas köchelt da vielleicht doch oder doch nicht, und da können wir jetzt auch nicht zu viel spoilern, was da vielleicht alles passiert, aber da ist halt so, eine handbreite Schicht Teenie-Romanzen-Schmodder drüber geklebt. Und am Anfang ist es nicht so präsent, aber das wird immer präsenter, je länger der Film dauert. Und man hat dann so ein bisschen das Gefühl, diese ganze tolle Welt, die hier aufgebaut wird und die tollen Darsteller, das könnte irgendwann einfach untergehen oder verpuffen in irgendeiner blöden, schmierigen Coming-of-Age-Geschichte, die mich jetzt in dem Setting nicht interessiert. Weil in dem Setting hätte ich jetzt lieber irgendwie so eine Blade Runner-Nummer gesehen irgendwie oder sowas. Weißt du, irgendwas tiefergehendes als er und sie und die Liebe.
Ja, auch gerne noch philosophisch die Welt zu Ende gedacht. Genau. Also sowas wie wie bei Brave New World, wo der mit der Erkenntnis ja dann einfach quasi auswandert in so ein eingeborenen Gebiet.
Ja.
Und ja, aber warum sind wir jetzt so enttäuscht von dem Film?
Das wird jetzt schwer zu erklären sein, ohne das
Ende. Darf ich es in einem ganz plastischen Satz, wie ich es auch nach dem Kino schon gesagt habe?
Bitte, ja.
Das ist so kurz vorm Ziel in die Hose geschissen. Das ist, wenn du es noch schaffst, die Tür zuzuschließen, die aber es dann doch daneben geht.
Ja.
Genau.
Ja, das
so war es.
Genau, so war es gefühlt.
Also er war wirklich toll. Ich fand ihn auch weiter, als die Story vorangeht, fand ich es sehr schön. Ja, natürlich mit Coming of Age, mit Liebes, mit ein bisschen Action, aber mit so Jugend-Action ebenso.
Ja, genau, es hätte auch eine TKKG-Folge sein können.
Ja, so ungefähr. Ach, finde ich immer ganz schön. Ich mag ja so Coming of Age-Filme, die erzählen immer so eine Jugend, die ich nie richtig hatte. Entschuldigung, sage ich an der Stelle immer.
Ja, ja. Ach du, ich war gestern auf einem Klassentreffen, was ich mir über meine Jugend anhören musste. Da kommen wir später zu. Ich bin da völlig bei dir. Der Film hat, ich weiß nicht, wie ich das so richtig in Worte kleiden soll, er hat bis zu einem gewissen Punkt eine sehr schöne Spannung aufgebaut. Und dann liefen irgendwann die Konflikte, die sich da anbahnten zwischen ihm und der, sagen wir mal, seiner überschwänglichen jugendlichen Übermotiviertheit und der abgebrühten, aber doch ein bisschen vom Leben verbitterten Weltsicht von Jeff Bridges, der jetzt eben der Hüter der Erinnerung bisher war, und halt die ganzen Erinnerungen, die machen ja auch was mit dir. Du bist halt der Einzige, der die hat, und der Einzige, der darüber reden darf. Also nicht der eher nicht reden darf, der hat die, aber er kann sie mit niemandem teilen. Und das macht dich zumindest zu einem gewissen Teil zu einem völligen Außenseiter, zu einem alten, brummeligen Mann, der am Rande der Gesellschaft lebt, zwar von allen geachtet und respektiert wird, weil das eben eine Respektsperson ist und weil die sowieso alle total mellow sind. Aber trotzdem, ja, du bleibst halt für dich. Und dann haben wir auf der anderen Seite Meryl Streep, die irgendwie so diese dunkle, nicht so ganz durchsichtige, die ist so ein bisschen böse, aber die ist natürlich auch irgendwie ganz nett. Also die spricht immer total lieben Worten, aber man glaubt ihr nichts, was sie sagt. Und das ist total toll, diese Spannung, die da entsteht und die Konflikte, die dann langsam so raufbeschworen werden. Okay, dann kommt immer wieder diese Teenie-Scheiße, da war ich immer bereit, drüber hinwegzusehen. Und irgendwann, wie du sagst, das Ende fällt so kurz auf die Nase und da ist dann noch so eine Symbolik drüber gekleistert, die wird dir wirklich mit dem Holzhammer reingedroschen. Nee.
Also schade, schade,
wirklich,
schade, schade.
Wirklich schade. Vielleicht.
Aber
ja?
So richtig dem Film ankreiden können wir es nicht, weil es eine Buchverfilmung und das ist nun mal das Ende.
Okay, also wie gesagt, wir verlassen uns jetzt da auf deine Kollegin und wollen dir das auch gerne glauben, aber wir haben es beide nicht gelesen, oder? Hast du?
Nee. Nein.
Okay.
Nein.
Wirklich, ja, insofern, was heißt, wir können es ihm nicht ankreiden, ja, wahrscheinlich können wir das nicht, vielleicht hätte das irgendwie freier interpretieren sollen oder keine Ahnung, vielleicht gibt es da noch einen anderen Subtext, auf den man sich hätte fokussieren können, wenn man gewollt hätte, wissen wir nicht, ist jetzt Spekulation. Fazit bleibt, vielleicht wirkt er auf ein jugendliches Publikum anders, als er auf uns wirkt, aber ich sage, ich fand die ersten 60-70% wirklich toll. Und als klar wurde, was sich da abzeichnet, hatte ich dann immer mehr so dieses, nein, bitte, nee, ich versaut, nee, ach, shit.
Verdammt. Ja. Ja, das ist halt wirklich schade.
Aber trotzdem muss ich sagen, es war im Endeffekt, war ich trotzdem froh, den gesehen zu haben, weil die Welt, die der aufmacht, mal angeschaut zu haben, ist trotzdem, hat mir was gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das als verschwendete Zeit betrachten würde. Es ist im Endeffekt kein guter Film, aber in diese, oder kein sehr guter Film, ist es vielleicht ein okayer Film. Wenn ich das jetzt in eine Zahl kleiden müsste, muss ich ja sowieso gleich, mache ich jetzt schon mal, dann würde ich sagen, vielleicht 6,5 Punkte, weil es eine tolle Welt ist, in die ich gerne reingeschaut habe. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir auf DVD kaufe und wie Blade Runner noch 17 Mal angucken werde, weil dazu fällt es hinten raus einfach zu kurz hin.
Ja, mit 6,5 Punkten stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist, ja, also wie gesagt, ja, nein, ich brauche eigentlich nichts zu ergänzen. Schöne Welt, ich echt froh, dass ich sie gesehen habe. Ich mochte es auch sehr, wie sie das umgesetzt haben für das Kino, dass man eben dieses Emotionslose so gut sehen kann durch dieses Schwarz-Weiß und es nimmt irgendwie alles raus und wenn dann eben die Farbe zurückkommt, um anzuzeigen, dass der Robert hebt gerade seine Hand, um ach so, was hätte ich nicht sagen können. Ah, also wenn die Farbe zurückkommt, um anzudeuten, dass wieder Gefühle in der Welt sind, das ist einfach so schön dargestellt. Das macht es eben auch noch so schön auf einer zweiten Ebene verständlich. Und ja, das gefällt
mir. Ich entschuldige mich.
Entschuldigung angenommen.
War ein blöder Scherz, ist okay.
Darauf lief das jetzt die ganze Zeit hinaus?
Ach, du bist doof. Du hast den ganzen Gag versaut.
Tut mir leid.
Ja, gut. Also, 2x6,5 Punkte von uns für den Hüter der Erinnerung, The Giver. Fand ich übrigens auch sehr interessant, als ich da mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dass im Deutschen der Titel umgedreht wird. Weil der Hüter der Erinnerung ist, darf immer nur eine Person sein. Und in dem Augenblick, wo unser junger Padawan zum Hüter der Erinnerung ernannt wird, trägt er den Titel der Hüter der Erinnerung und der bisherige Hüter der Erinnerung wird zu The Giver, also dem Geber. Und im Englischen ist der Film quasi nach der Jeff Bridges-Figur benannt und im Deutschen benennen sie ihn nach dem jungen Teenie-Boy. Schon ein bisschen irgendwie am Original vorbei, aber na gut, egal. Ja. Wahrscheinlich klang der Geber als Titel im Deutschen einfach total dämlich und dann haben sie sich gedacht, naja, scheiß da unten drauf. Jo. Aber ja, ein Film mit Jeff Bridges und Meryl Streep und dann wird das nichts so richtig.
Na gut, solange sie da waren, war es doch super.
Ja, das stimmt. Aber er war eigentlich zu wenig da. Ah, da wäre noch so viel gewesen, was ich an Fragen gehabt hätte an die Welt.
Ja.
Naja. Gut.
Möchtest du in so einer Welt leben?
Nein, um Gottes Willen bitte nicht. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man...
Möchtest du in so einer Welt leben und nicht wissen, dass es unsere Welt gibt?
Weil dann gut, geht's ja gut. Das ist ja hypothetisch. Ja, wieso? Weiß ich nicht. Vielleicht werde ich ja freigegeben oder so.
Auch das?
Ja. Nee, würde ich nicht. Also natürlich, wenn du jetzt die hypothetische Situation aufbaust, dann wüsste ich ja nicht, was ich vermisse. Insofern von mir aus dann. Aber jetzt, wo ich die Wahl habe, mich zu entscheiden, wo ich ja weiß, wie beide Seiten aussehen, um Gottes Willen, nein, möchte ich nicht. Okay. Nee, was ich sagen wollte, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ist egal. Weißt du noch, was ich für einen Satz angefangen hatte?
Nee, ich habe nicht zugehört.
Machst du
nicht? Ich habe schon die nächste Hörerfrage gelesen. Ja, ich muss ja wissen, wie es weitergeht.
Gut. Aber es geht noch nicht mit der Hörerfrage weiter. Es geht. Nee.
Du hast einen weiteren Film geschaut.
Ja, aber
hast du den Tatort von letzter Woche bitte geschaut?
Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn zwar runtergeladen, weil du gesagt hast, dass ich ihn runterladen soll. Und jetzt liegt er auf meiner Festplatte.
Staubt da ein wahrscheinlich.
Können Bits einstauben auf meiner Festplatte?
Setzt Grünspan an.
Setzt Bitrot an. Ja. Weißt du, was Bitrot ist? Das ist, wenn die Bits auf deiner Festplatte, die Magnetisierung deiner Festplatte, oder bei einer SSD ist es vielleicht irgendwie anders, aber bei einer Festplatte theoretisch können die Magnetisierung kann auch mal weggehen und dann kann da mal ein Bit kippen. Und wenn das in einem Videofile passiert, dann ist das nicht so tragisch, dann ist da irgendwo mal ein Pixel ein bisschen falschfarbig, das merkst du nicht. Aber wenn das in irgendwas anderem passiert, wo jedes Bit zählt, kann dabei eine Datei kaputt gehen.
Das wäre nicht so schön.
Das nennt man Bitrot, wenn die Bits verrotten. Das ist nicht nett. Aber genau das macht der Film auf meiner Festplatte.
So könnte ich mein YNAB-Konto retten.
Ja, das hilft nichts, weil die Connection in die Real World ist an der Stelle dann vielleicht doch nicht gegeben und dann, ja. Aber das, mein YNAB-Konto könnte das auch vertragen. Ja, sehr sogar.
Vielleicht sollte das bei meiner Bank passieren.
Ja, aber die werden wahrscheinlich irgendwo Checksumming haben, denn das ist das Mittel der Wahl dagegen.
Ah, okay. Na gut.
Verdammte Banken.
Ah, okay, jetzt haben wir auch kurz Nerd-Themen abgehandelt. Wer wissen will, was YNAB ist,
der möge YNAB und Bits und so googeln und sich die Folge dazu anhören, dann weiß er alles, was es dazu zu wissen gibt.
Sonst besprechen wir das auch gerne in Hörerfragen, wenn es wirklich jemand interessiert.
Ja, aber nur dann. Ich habe The Dark Knight geguckt, oder The Dark Knight Rises, wie er komplett heißt, also den dritten Batman. Den werde ich jetzt hier nicht nochmal besprechen, außerdem, dass ich...
Haben wir den nicht schon mal besprochen?
Natürlich haben wir den schon besprochen, genau deshalb werde ich ihn ja nicht besprechen. Und ich möchte das nur nochmal erwähnen, weil wir sind jetzt in Folge 357 und ich könnte mir vorstellen, dass es Hörer gibt, die uns noch nicht so wahnsinnig lange hören, die uns vielleicht irgendwann mal irgendwo entdeckt haben und gegebenenfalls irgendwo bei Folge, was weiß ich, 250, 260, 300 erst eingestiegen sind. Das wären ja dann auch schon Leute, die uns über ein Jahr hören. Und die denken, das ist dieser Audio-Podcast, wo die über Filme reden. Aber es gibt eine Videofolge.
Vorhin reden die auch immer über alles andere außer Filme.
Ja, das auch. Es gibt eine Videofolge und in dieser besprechen wir The Dark Knight. Und meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich meine noch immer genau das Gleiche wie damals. Und diese Videofolge trägt die Nummer 200. Und wenn ihr bei uns auf der Seite nach 200 The Dark Knight Rises sucht, dann könnt ihr uns alle mal sehen, wie wir da rumsitzen.
Die kam direkt nach Folge 234 raus, oder 43 oder so,
ja. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Sie war nicht wirklich an der Stelle, wo sie in der Logik hingehört. Aber wenn man sie jetzt sucht, findet man sie auf jeden Fall. Und da gibt es Video. Das ist die einzige Videofolge, die wir gemacht haben.
Ja. Sollen wir mal wieder Video? Nee, wollen wir nicht.
Ja, aber zur 500.
Kündige nicht sowas an. Dann müssen wir das auch machen.
Ja, aber das ist ja 3 Jahre hin. Kann ich doch mal machen, oder?
Ja. Ja. Ihr hört jetzt gerade nicht, wie der Robert sich die Nase geschneuzt hat, aber wir gehen direkt
weiter. Weil das rausnimmt.
Das ist nett von Auphonic. Wir gehen weiter zum nächsten Thema. Was hast du noch geschaut?
Ich habe ein bisschen wieder Netflix geguckt, aber nicht Spielfilm, sondern Stand-Up-Comedy. Ich habe wie heißt er? Bill Cosby. Den alten Mann, den man aus dieser Sitcom kannte. Den kennen die Amerikaner ja auch von der Bühne. Und es gibt ein schönes Bühnenprogramm auf Netflix, wo er über seine Beziehung zu seiner Ehefrau und über The Girlfriend and The Wife und so.
Gibt es auch bei Whatever so Bühnenshows und so gedöhnt?
Da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ich glaube nicht.
Ich habe es nämlich auch nicht gefunden.
Ja. Hm. Aber Bill Cosby ist auf der Bühne immer noch messerscharf und vom Timing her super, von der Gestik und Mimik vor allem auch super. Obwohl er mittlerweile ein älterer Herr ist, der sich nicht wie die Jungspunde so. Manche von diesen Comedians, die sind ja auf der Bühne so wie so ein aufgescheuchtes Reh. Die laufen ja rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und können gar nicht so. Bill Cosby setzt sich in die Mitte der Bühne auf einen Stuhl, hat so ein Kopfmikro dran. Und dann sitzt er da und dann redet er. Es ist sehr gemütlich, sehr ruhige Kameraführung. Kein Kameramann muss einem hektisch umherspringenden Menschen auf den Fersen bleiben. Insofern, und dann erzählt er. Und das ist ohne Pipi-Kaka-Humor. Es geht um Beziehungen, es geht um Männer und Frauen. Er erklärt den Männern, wie die Frauen zu verstehen sind. Futile effort, okay, aber er versucht es aus seiner Sicht und es ist sehr humorvoll. Und ja, ich habe sehr gelacht. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, ich bin irgendwo so mittendrin. Dann habe ich abgebrochen, damit wir hier podcasten können. Das ist noch ganz frisch, die Erinnerung. Ja?
Merkt Netflix sich eigentlich, wo du aufgehört hast?
Das werde ich dann nach diesem Podcast wissen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung.
Oh Mann! Bei Whatever funktioniert das nämlich ganz gut.
Das stimmt, ja. Also was es macht, ist, da war ich neulich überrascht, wenn du was guckst und während es läuft, machst du ein zweites Gerät auf. Also mal angenommen, du nimmst jetzt dann läuft auf dem Apple TV und du machst nebenbei irgendwie so ein iOS-Gerät auf und machst die Netflix-App auf und schaust da rein, dann siehst du was currently watching. Und du siehst dann, da steht dann oben, du guckst jetzt gerade hier Aziz Ansari und bist bei 17 Minuten oder so. Und dann könntest du da anklicken und sagen, ich will jetzt hier weiter gucken, dann nimmst du das rüber. Also das cool. Insofern nehme ich an, dass es sowas Simples wie eine Play Position sich merken, dass es das schon hinkriegen wird.
Ja.
Ja. Nun ja, also den Dark Knight habe ich bei Amazon, glaube ich, geguckt, wenn ich mich nicht täusche.
Diese ganzen, dass man jetzt immer noch dazu sagen muss, wo man das alles geguckt hat.
Ja, früher hast du es halt bei Sat1 und bei ProSieben geguckt, jetzt guckst du halt irgendwie bei Amazon.
Ja, und ist schon praktischer.
Und ich glaube, Amazon hat da irgendwie, hat sich das nicht gemerkt. Oder, keine Ahnung. Also es war, ich hatte irgendwie Netzwerkprobleme auch. Dann ging das nicht. Das lag daran, dass ich irgendwo einen Access Point aus dem Strom gezogen hatte, wo ich nichts mehr von wusste. Das hatte ich irgendwie vergessen, dass ich das gemacht habe. Dann hat die PlayStation nur noch ganz wackeliges Netzwerk von dem anderen Access Point drüben am anderen Ende der Wohnung empfangen. Und ja. dann blieb das Video andauernd stehen und dann habe ich irgendwann das umgebaut und bin raus ins Menü und habe dann noch dann gesagt, dass es jetzt wieder den Access Point nehmen soll, bin dann wieder rein und dann wusste ich nicht mehr, wo ich war, dann musste ich selber wieder hinspulen.
Ja.
Das war ein bisschen blöd. Aber das kann auch daran liegen, dass es das nicht mehr abspeichern konnte in der Cloud, weil das Netz so schlecht war. Möglich, weiß ich nicht.
Okay.
Aber in diesem Test hat diese Funktion versagt.
Mhm. Na gut. Ich habe neulich jetzt mal wieder so normales Fernsehen geschaut.
Ja.
Also fast normales Fernsehen. Ist Dreisat normales Fernsehen? Nicht so.
Nee, Dreisat ist Nerdfernsehen. Also für Leute mit hier. Wir sind schon.
Was?
Das wollte ich offen lassen, Mann.
Was wolltest du offen lassen?
Ach so.
Ja. Ja, ja, dort habe ich die Sendung Skobel geschaut. Mit, von und mit Gerd Skobel.
Ja, den kennt man von, wie hieß denn diese Sendung früher, die er immer, Kulturzeit hat er mal gemacht, ne?
Der hat lange Kulturzeit gemacht, genau. Der ist mit der Susanne Fröhlich verheiratet.
Stimmt, ja. Die man immer bei Straßenstars sehen kann.
Genau, die immer, die Moppelig und so Bücher geschrieben hat. Und Thema war Zeit. Also der macht so eine Wissenschaftsdiskussionssendung, aber eben nicht als Streitgespräch, wie jetzt, wie heißen denn diese? Ilner?
Also Albert Ilner und Sandra Maischberger und
ja, genau.
So. Das ist ja Politik-Streitgespräch.
Ja, genau. Und das ist halt eine Diskussionsrunde mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns.
Und, diskutieren die da oder, also ich meine, ich frage jetzt mal rhetorisch, weil ich habe die Sendung schon gesehen, aber diskutieren die, um sich gegenseitig von der anderen Meinung zu überzeugen oder sind die sowieso alle derselben Meinung und versuchen es nur anschaulich zu machen?
Nee, eher so, die wissen manche Sachen nicht, die der andere weiß, möchten es aber oder sind zumindest interessiert, auch das zu erfahren. Also es geht für alle darum, dass sie einen gemeinsamen und dann auch für den Zuschauer Erkenntnisgewinn haben. Also, dass sie einfach mehr wissen am Ende der Sendung, alle. Also sowohl der Moderator, Gerd Skobel, als auch die Zuschauer, als auch die drei oder vier, je nachdem, Teilnehmer an der Sendung. Und diesmal ging es halt um das Thema Zeit. Und er hatte einen Physiker dabei, einen Psychologen und einen Soziologen. Und es war halt sehr spannend, einfach wenn du die Zeit und die Zeitwahrnehmung von ganz komplett unterschiedlichen Standpunkten aus betrachtest. Auf jeden Fall extrem empfehlenswert. Also Skobel ist eigentlich immer, kommt nur donnerstags abends 21 Uhr oder in der Mediathek eurer Wahl. Also auf der Dreisat-Mediathek. Ist wirklich eine richtig tolle, tolle, tolle Sendung.
Dreisat-Mediathek eurer Wahl.
Ja, genau.
Ja, nee, stimme ich dir zu. Ich gucke das wohl viel zu selten. Aber immer, wenn ich es gesehen habe, sehe ich das genauso wie du. Und diese interdisziplinäre Diskussionsrunde, die sie da immer aufmachen, und dann teilweise Dinge, von denen du glaubst, das ist ein wissenschaftliches Thema, das ist so und so zu sehen aus der Sicht eines Physikers.
Wir gucken ja eher aus der naturwissenschaftlichen
genau. Sicht,
wir beide.
Und dann sitzt da irgendwie ein Philosoph oder ein Psychologe oder so und macht eine völlig andere Sichtweise auf. Und ich sitze dann immer daneben und denke mir, ach was, so kann man das auch sehen.
Genau. Das geht auch? Ach so, ja klar. Gerade bei sowas wie Zeit, was man natürlich selber auch ganz, ganz normal oder jeden Tag selber wahrnimmt. Also irgendwie, dass wenn man auf was warten muss oder irgendwie, dass Zeit eben nicht nur relativ ist,
ja, die wie Zeit das ja erst
physikalisch ist, aber eben auch emotional. Total geil.
Ich werde die Zeit anders wahrnehmen, wenn ich eine Apple Watch habe. Vielleicht verpasse ich dann auch Busse zu verpassen, wenn ich wieder eine Armbanduhr habe, aber wer weiß, wahrscheinlich ist das.
Das glaube ich nicht. Das ist ein ganz anderes Problem.
Ja, okay, gut.
Aber das besprechen wir nicht hier und da.
Schön. Skobel. Nerdfernsehen auf Dreisat, hat der Stefan hier in das Dokument geschrieben. Kommen wir mal zur eigentlichen Rubrik Hörerfragen. Wir haben am Anfang ein bisschen scherzen können bei C8 Abusus. Eine Frage vor einigen Wochen oder schon oder Tagen, ja eher schon Wochen, stellte, die jetzt zufällig mit dem Sneakfilm zusammenpasste. Aber jetzt machen wir mal noch eine richtige Hörerfrage, aber jetzt noch eine, die nicht zufällig auf unseren Sneakfilm zielt. Stefan, bitte lesen.
Von Fernando.
Fernando.
Fernando. Warte mal, mit dem haben wir auch schon mal eine Spaßfolge gehabt.
Ich glaube, er hatte schon.
War so ein bisschen, die war für ihn gruselig, für alle anderen Hörer war sie neutral.
Ah ja, richtig, ich erinnere mich. Das ist aber lange schon her.
Das ist sehr lange her, ja. Also vielleicht ist es, war es der. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer Hörer. Jedenfalls kommt jetzt seine Hörerfrage. Also, wenn ihr euch für eine Sache entscheiden müsstet, würdet ihr dann für den Rest eures Lebens auf Fleisch oder Alkohol verzichten? Diese Frage sollen vor allem die Jungs vom Sneakpot und nicht vom Cocktail-Podcast beantworten.
Wie ist das gemeint? Ich darf meine Cocktail-Leidenschaft hierbei jetzt, muss ich die außer Acht lassen? Oder wie ist das gedacht?
Schon so ein bisschen wahrscheinlich. Weil sonst, er denkt wahrscheinlich so, ja, als Cocktail-Nerd verzichtest du dann doch lieber auf Fleisch als auf Alkohol, also auf deinen Nerdism. Habe ich jetzt ein Wort erfunden? Naja, egal.
Nee, ich glaube, du hast nur Denglisch geredet. das mache ich auch dauernd, ich habe da kein Problem mit.
Okay.
Okay, dann versuchen wir das mal. Ich frage mich gerade, ob du ein größeres Problem damit hättest, das Fleisch abzuhängen oder ich, weil du dir gerade diesen Monstergrill gekauft hast. Und
das ist total, das ist der kleinste Grill, den es gibt.
Monstergrill. I say it. Ich würde auf Fleisch verzichten, denke ich. Ich habe in meinem Leben schon immer mal wieder für längere Zeit vegetarisch gelebt. Zwar nie über den Ausmaß von Monaten oder Jahren hinweg, aber immer mal so, dass ich irgendwie, was weiß ich, 2 Wochen kein Fleisch gegessen habe oder so. Und ich merke, dass ich mich dann durchaus mal auf einen Wurst oder ein Steak oder so freue, aber meistens passiert das dann auch zufällig, dass ich dann wieder Fleisch esse. Oder ich merke im Rückblick so, Mensch, du hast seit 1,5 Wochen kein Fleisch gegessen. Es war überhaupt nicht geplant, es ist einfach passiert. Und ich esse super gerne mal ein Steak, ich esse auch super gerne eine Bratwurst. Aber ich weiß, dass ich ohne das auch klarkommen würde. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es würde mir sicher fehlen, ein Stück weit, aber ich würde das gut wegstecken können. Jetzt würde man natürlich behaupten, okay, wenn du das jetzt über Alkohol nicht sagen kannst, dann hast du ein Problem. Aber auf der anderen Seite, Alkohol hat ja mehrere Funktionen. Also zum einen schmeckt es teilweise interessant, toll, es ist eine ganze Dimension, es ist ein Stück weit unser Hobby mit den Cocktails. Aber es ist ja auch so, dass es ein soziales Schmiermittel ist, dass es eine Wirkung hat auf den Körper im Sinne von Erheiterung, Abbau von Hemmungen etc. pp. Ihr wisst Bescheid, was Alkohol mit euch tut. Insofern ist es eher was man nicht ersetzen kann in dem Sinne. Also wenn ich keinen Alkohol mehr trinke, dann bleibt mir diese Dimension verschlossen. Es gibt natürlich Leute, die das für sich entscheiden, die sagen, das brauche ich nicht. Es gibt jetzt, sicherlich würde es Leute geben, die sagen, oh Gott, was redet ihr da? Das klingt wie ein Alkoholiker. Ich sehe das nicht so, sondern ich sehe, dass Alkohol hat eine Wirkung auf mich, die Fleisch auf mich nicht hat. Fleisch ist einfach nur, das schmeckt lecker, aber es gibt 10 Millionen andere Sachen, die lecker schmecken. Und ich denke, wenn ich Fleisch weglasse, würde ich nicht so wahnsinnig viel verlieren. Wenn ich Alkohol weglasse, fällt eben diese Art von Wirkung auf mich, die kann ich dann nicht mehr herbeiführen, wenn ich das möchte.
Und du könntest Cannabis rauchen.
Ja, aber das ist eine andere Wirkung. Und ich rauche halt nicht.
Ach, das macht es dann schwierig, ja.
Ja, also das ist jetzt meine Antwort auf die Sache. Wie siehst du das?
Gar nicht. Ich verzichte auf eins und möchte, dass das Leben schnell zu Ende ist. Nein, nicht so krass ist es natürlich nicht, aber ich finde, glaube ich, beides ziemlich unschön und so richtig. Ich gehe deiner Argumentation mit, ja, mal eine Zeit lang auf Fleisch verzichten, geht auch, ist mir auch schon passiert. Jetzt, seitdem ich den Grill habe, passiert es mir dann doch deutlich seltener. Und auf Alkohol zu verzichten für 6-8 Wochen mache ich ja auch meistens einmal im Jahr vor den großen Wettkämpfen, also von großen Triathlon-Wettkämpfen. Von daher geht auch, und ich freue mich dann auch immer wieder auf irgendwie ein Feierabendbier oder ein Feierabendcocktail oder mal in eine Bar zu gehen oder in Bars zu gehen mit Freunden und dann
eins. Machen wir mal eben, ich schenke mir mal gerade einen Drink ein.
Passend zum Thema macht der Robert sich gerade das, wie nennen wir das immer? Getränk der Wahl?
Ja, richtig, die Droge der Wahl.
Droge der Wahl. Was ist es?
Es ist ein Weinbrand. Oh. Ein Brandy, ein spanischer, Cardinal Medoza. Medoza oder Mendoza? Mendoza. Ich weiß nicht, das Z, spricht man das wie in...
Ich habe keine Ahnung, ich kann echt gar kein
Spanisch. Mein Spanischkurs hat mir jetzt... lässt mich im Stich, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich trinke viel zu selten Brandy, deshalb trinke ich jetzt mal Brandy.
Du trinkst ihn pur, ich finde es ja pur irgendwie schon ein bisschen anstrengend.
Ich finde Cognac manchmal pur ein bisschen anstrengend oder beziehungsweise ein bisschen... Ja, also der Cognac kickt mich wenig, aber spanischer Brandy schon eher. Gut, egal. Es kommt quasi zum Thema zurück. Ich trinke das jetzt in diesem Augenblick und garantiert auch wegen den Wein oder wenn wir sonst abends einen Cocktail trinken, trinke ich den nicht aus Wirkungsgründen. Also es geht mir dabei nicht darum, irgendwie high zu werden oder also lustig betrunken zu werden, sondern das schmeckt mir halt. Dann trinke ich ein Glas, da werde ich auch nicht besonders irgendwie von und dann ist auch gut. Und du hast heute medikamentöse Alkoholhemmung, ist das richtig?
Ja, ich hatte heute Morgen Migräne und habe mir da dagegen etwas reingetan. Also
du bist auf Droge schon?
Ich bin auf Droge. Novaminsulfon. Das ist irgendwie ein Schmerzmittel, was aber zum Glück bei meiner Migräne ganz gut hilft. Da muss man ja dann jeder für sich schauen. Ja. Ich glaube, ich kann die Frage echt nicht beantworten. Also ich könnte, glaube ich, wenn es mich aus irgendeinem Grund träfe, dass ich eines der beiden nicht mehr zu mir nehmen könnte, könnte ich mit beidem auskommen. Aber es macht mir dann doch zu viel Freude, als dass ich darauf verzichten würde. Aber genauso ging es mir, glaube ich, auch mit, sag ich mal, Gemüsebeilagen im weitesten Sinne. Also stell dir vor, du könntest keinen Salat mehr essen. Oder kein Obst.
Obst wäre echt, also Salat würde ich ja vielleicht noch wegstecken, aber Obst wäre echt fies. Ja, wobei, wenn ich keine Tomaten mehr essen könnte, wäre auch blöd. Ich liebe Tomaten.
Ja, genau. Oder keine Bohnen oder so.
Ich glaube, ohne Bohnen käme ich aus. Auch wenn ich die auch gerne esse, aber nee, ohne. Also,
war das nicht Pythagoras? Wo man in seiner Nähe nicht mal Bohnen erwähnen dürfte?
War es Bohnen oder Erbsen?
Ich glaube, es waren Bohnen.
Okay, ja, stimmt, der ist irgendwie. Und dann ist er in dieses Feld gerannt und da drin haben sie ihn dann. Ich glaube, er ist in einem Erbsen- oder Bohnenfeld oder sowas verfolgt worden und dann da gefangen worden oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Es war dramatisch.
Nee, ich komme Hundertsten ins Tausendste.
Ja, was ich sage,
also, ich finde es schwierig, generell auf. Also, so. Bei so Sachen, so dieses für immer. Das finde ich schon irgendwie ganz schön lang.
Ja, aber das ist ja, was die Frage quasi sozusagen so gemein macht.
Ja, deswegen, aber das ist halt, da wäre es auch, weil mir auch einfach Essen so viel Freude macht.
Aber Fleisch hat auch noch so eine moralische Komponente. Also ich meine, ich will das fast jetzt nicht noch aufmachen, aber wenn man sich so einen Film wie sich über Massentierhaltung oder sowas anguckt, gut, ich kaufe mein meistes Fleisch sowieso im Moment nur Bio, aber aus dem Sinne würde es mir vielleicht auch sogar eher leicht fallen zu sagen, dann nehme ich das Fleisch, da tue ich auch noch eine gute Tat.
Ja, natürlich. Also das ist sowieso ja noch ein ganz anderes Thema, was man da dann aufmacht. Also wenn man sagt, okay, ich glaube, es wurden bisher nicht viele Tiere getötet für die Herstellung von Brandy.
Ja, aber beim Mezcal, weißt du, die ganzen Hühner und toten Katzen.
Das sind Würmer da drin.
Ja, aber die müssen doch da irgendwie in der Brennblase mit, ach was, keine Ahnung. Ihr könnt das nachlesen.
Was ist das denn wieder für eine Geschichte?
Nein, das ist so eine Urban Legend, da gehört Eine Hühnerbrust. Jetzt
musst du kurz erzählen.
Ja, irgendwie eine Hühnerbrust muss da über den Dämpfen mithängen und dann. Die Details entfallen mir gerade beim Mezcal oder beim Tequila. Stimmt es nicht wirklich, aber man liest es immer mal wieder.
Mag ich beides nicht so.
Ich weiß, aber ich.
Ja. Gut.
Gut.
War nicht erschöpfend, aber beantwortet.
Na doch, ich finde schon, dass wir unsere Ideen zu dem Thema dargelegt haben. Fernando, wie ist das bei dir? Trinkst du Alkohol, isst du Fleisch oder hast du beidem entsagt? Das ist ja wiederum was anderes. Also wenn ich Leute treffe, die keinen Alkohol trinken, kein Fleisch essen und was weiß ich noch, alles andere und glutenfrei leben, weil sie, weiß nicht, wenn sie keine Zöliakie haben, sich das dann einbilden oder so. Solche Leute sind mir eher skeptisch. Also er ist nicht skeptisch, suspekt, wollte ich sagen. Das ist dann so.
Wir haben bei uns in der Firma eine andere Firma, die bestimmte Teile unserer Software macht. Und der Chef von der Firma ist auch einmal die Woche da und dann gehen wir zusammen Mittagessen und plaudern. Und der war auch schon das ein oder andere Mal bei mir trinken und zeichnet sich durch außerordentliche Nehmerqualitäten aus. So möchte ich das mal formulieren. Und der hatte neulich, hat erzählt, hat irgendwie ein Gespräch gehabt. Also so ein
Vorsicht, was du erzählst, vielleicht ist das alles classified. Nicht, dass du dich in Teufels Küche bringst.
Nö.
Okay, dann sprich weiter.
Und jedenfalls, der ist dann nicht genommen worden, aus allen möglichen Gründen, weil er irgendwie auch, ich weiß nicht, der irgendwie die Anforderungen gar nicht gepasst und das, was gepasst hätte, wiederum nicht. Aber bei dem war es dann auch so, dass er keinen Alkohol trank. Und bei denen in der Firma ist es halt schon mal so, dass man hin und wieder, dass sie auch mal schön Partys feiern und so. Und ja, hat er gemeint, meinst du, ich kann wirklich jemanden einstellen, der dann immer nüchtern ist, der alle unsere fiesen Abstürze mitkriegt? Das wäre schon ein bisschen gemein, oder? Da hat er dann schwere Bedenken. Und dann, aber hat sich dann eh geklärt. Also er musste es dann noch nicht entscheiden. Es hat jemand anders entschieden und dann war es dann eh gut.
Ja. Aber ja, es steht ja jedem frei, aber es steht mir dann auch genauso frei, zumindest skeptisch zu sein über solche Vorbildmenschen.
Also so. Ja, genau. Ja. Also jeder, wer Gründe hat, keinen Alkohol zu trinken, klar. Oder kein Fleisch zu essen oder kein Gemüse.
Ja, jedes für sich einzeln ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn die dann alle so, weißt du, so dieses ganze Gutmenschentum so in so ein Paket daherkommt, spätestens dann denke ich mir, ist doch irgendwas faul, das kann doch nicht sein. Ja. Ist doch nicht normal, ne?
Das ist nicht normal.
Warum fällt man dann immer so in so einen rheinländischen Akzent, wenn man sowas sagen will? Das müssen wir auch nochmal in einer weiteren Folge klären. Bis dahin macht der Stefan jetzt erstmal noch Werbung für Dinge, die im Rheinland stattfinden. Nein, habe ich das jetzt herbeifantasiert? Nein. Also diese
Disco. Rheinland?
Wo ist denn diese Formationsturnier?
Das ist in Neu-Isenburg.
Nicht im Rheinland. Schade, ich dachte jetzt, weil du da immer in Mainz tanzt, vielleicht habe ich jetzt Glück mit dem Schuss ins Blinde. Aber
Nee, wir, letztes Jahr waren wir in Aachen und dieses Jahr findet die Deutsche Meisterschaft der Disco-Fox-Formation in der Hugenottenhalle in Neu-Isenburg statt. Und zwar am 11.10., das ist Samstag in der Woche.
Also ohne deine Tanzakrobatik schmälern zu wollen, Disco Fox finde ich ja ganz furchtbar, weil man sieht immer so, weißt du, wenn du so in eine Disco gehst, wo jeder macht, was er will und das gehört sich auch so, dass jeder macht, was er will, dann gibt es immer einen so ein Disco Fox Pärchen, den ich am liebsten in die Fresse hauen wollte. Du auch?
Ja, ich finde auch, dass Disco Fox nichts mit Tanzen zu tun hat, aber trotzdem sehr lustig ist. Wir hatten gestern unseren ersten Showauftritt mit der neuen Choreo, da haben wir quasi vorgestellt und es war sehr lustig. So tanzen ohne Schminken, das finde ich ja schon erstmal befremdlich.
Habt ihr dann wenigstens so 80er Jahre bunte Kleidchen mit so Effektkleider an oder sowas?
Nee, die Herren hatten weiße Hemden, schwarze Weste, schwarze Hose und fette, verspiegelte Sonnenbrillen.
Ach du Scheiße. Ich
habe meine Sonnenbrille nicht hier, sonst hätte ich sie dir jetzt vorführen können im Video.
Ja, dann hätte ich aber sofort einen Screenshot gemacht, den gepostet.
Ja.
Schade für die Hörer jetzt auch und schade für die verspiegelte Sonnenbrille.
Das vielleicht können wir den Screenshot noch nachholen.
Nachfaken. Aber wenn du selber der Meinung bist, dass Disco Fox nichts mit Tanzen zu tun hat, also erklär das mal noch irgendwie. Also warum? Hä?
Ich habe ja eine ganze Zeit lang in der Standardformation getanzt in Mainz.
Und das heißt so Walzer und so Dinge.
Genau, Walzer-Tango, Wiener Walzer, Slow Fox und Quickstep. als Formation. Das heißt, man hat eine 6 Minuten lange Choreografie, also Musik, und hat darauf eine Choreografie geübt mit 8 Paaren, die dann irgendwie eine Linie und ein Dreieck und ein Kreis und dann wieder eine Linie und so, also alle möglichen Figuren stellen. Und da waren wir doch recht erfolgreich in der ersten Liga. Also erste Liga zu tanzen ist schon ziemlich geil, und Deutsche Meisterschaften und so. Und das Team hat sich dann irgendwann aus Altersgründen aufgelöst, und dann kam wieder neue und so weiter, und irgendwann war von den alten Leuten quasi keiner mehr dabei, und das Team ist auch dann und abgestiegen, hat sich aufgelöst. Und der Trainer von diesem Team hat irgendwann die Disco Fox Meisterschaften gewertet als Wertungsrichter, also als externer Wertungsrichter, und hat dann gesagt so, Mensch, das können wir auch. Und dann hat er halt die ganzen alten Leute wieder angerufen und gesagt so, oh, Leute, ich habe da eine Idee. Lass uns mal Disco Fox tanzen. Und dann hat er irgendwo einen Trainer ausgegraben, und ja, das machen wir jetzt seit gut 1,5 Jahren. Letztes Jahr waren wir Vizemeister. Dieses Jahr sind wir sicher Vizemeister, weil nur 2 Mannschaften antreten.
Ja, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Du hättest einfach wenn es dann vorbei ist, Mitte Oktober kommen sollen und sagen, ich bin Vizemeister geworden, Mann. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt hast du es ausgeplaudert. Das ist blöd.
Das macht nichts. Vielleicht will ja doch der eine oder andere Hörer.
Vielleicht kommst du aber auch zurück und sagst, du bist Meister geworden. Dann ist natürlich.
Das wäre schon ziemlich cool, oder? Deutscher Meister ist schon. Also.
Das will man einmal sein. Ist mir verwehrt geblieben.
Ja.
Und dir bisher auch, ne?
Ja. Unser Thema ist Mission Impossible. Also diesen.
Verstehe. Mhm.
Ja, genau. Das auf 5 Minuten gedehnt.
Okay. Ich war gestern Klassentreffen ist das falsche Wort. Es war ein Jubiläumsfeier unserer Schule. Unsere Schule, wo ich Abi.
Sogar auch die anderen Stufen dazu.
Richtig, wo ich Abi gemacht habe, ist 40 Jahre alt geworden.
Aber du hast nicht vor. Gib nicht so an.
Nein, ich habe nicht vor 40 Jahren Abi gemacht, aber die Schule an sich, dieses Gebäude, diese Institution, ist 40 Jahre alt geworden. Also die haben sie da 1974 hingeknüppelt. Und demzufolge, wenn du da alle ehemaligen Jahrgänge einlädst, das sind potenziell ein paar tausend Leute, die da aufschlagen könnten. Das machen die natürlich nicht alle. Und insofern waren es halt ein paar hundert, die da angekommen sind. Aber es war trotzdem ganz nett. Ich habe ein paar ehemalige aus unserer Stufe auch getroffen, auch wenn es nicht allzu viele waren. Der Teil war eher traurig, aber insgesamt war das trotzdem eine ganz nette Veranstaltung mit Feuerwerk und so.
Okay, cool.
Und da hat dann auch eine Band gespielt, und da standen so 3 traurige Pärchen vor der Band, die irgendwie gerade einen Peter Fox Song gebutschert hatte aufs Übelste. Und dann stehen da so 3 Pärchen davor und tanzen alle sowas wie Disco Fox, also so Tanzschulen Tanzstil, wo ich mir als großer Seed und Peter Fox Fan denke, nein, es ist einfach falsch. Was macht ihr denn? Hört damit auf. Hände in die Luft, irgendwie Kopfnicken, rumspringen, irgendwas, Pogo, aber nicht, nein. Das geht nicht. Also da war ich wieder. Das war wieder so ein Fall, wo ich dachte, ich muss hier weg. Das kann ich, also zum einen muss ich weg, weil diese Variante von Peter Fox einfach da, dieses kann man nicht auszuhalten war. Die Tänzer gaben dem Ganzen dann noch den Rest. Aber wir hatten Feuerwerk, und mein alter Physiklehrer.
Ja, das Feuerwerk?
Ja, ein Feuerwerk. Ein
cool ist das.
Die Leute, die zur Schule gegangen sind, können offensichtlich, also wir bringen alles hervor, diese Schule. Unter anderem einen, der eine Feuerwerksfirma hat. Und er hat sich gedacht, er könnte da mal für seine alte Schule was sponsern. Und hat ordentlich einen, also da standen dann alle rum und haben gedacht, dafür hätte man die halbe Schule renovieren können, für das, was das gekostet hat. Also es war schon wirklich impressive für so eine kleine Dorfschule irgendwo im Rhein-Main-Umland. Dafür hat das schon ganz ordentlich geknallt.
Ja, wie cool.
Und mein alter Physiklehrer kam auf mich zu und er hat mir, also zum ersten Mal wusste er meinen Namen noch.
Ich meine, das ist immer ein bisschen erschreckend.
Unser Abi ist echt ja mittlerweile auch schon, also deutlich, deutlich zweistellig Jahre her.
18, oder?
17.
17?
Verdammt. Jetzt wissen alle, wie alt wir sind, aber ist egal, haben wir eh schon ein paar Mal gesagt.
Ich hab schon überlegt, dass wir in 3 Jahren 40 werden. Oh Gott.
Ja, jedenfalls, es macht mich jedes Mal wieder fertig, wenn ich über sowas nachdenken muss. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass wir Hörer haben, die unter 20 sind. Mhm. Das ist irgendwie. Warum hört ihr euch das eigentlich an, was diese alten Säcke hier reden? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Jedenfalls kommt mein alter Physiklehrer auf mich zu und spricht mich mit Namen an und fängt dann an, den anderen aus unserer Jahrgangsstufe, die da noch so rumstehen, irgendwie zu erzählen, wie das damals war mit dem Robert in dem Physikding und wie ich so gewesen bin und so weiter. Da dachte ich mir, 17 Jahre mal, sagen wir mal, 20 Schüler.
Das reicht ja nicht, der hat ja nicht nur eine Klasse.
Ja, eben. Also dann ja, könnt ihr selber ungefähr überschlagen. Also da kommen ja Zahlen raus, wo ich mir dachte, was zum Geier habe ich angestellt damals? Also, warum? Also, warum weiß er das noch? Ist natürlich irgendwie schön, dass er das noch weiß, aber und er hat auch nur Positives gesagt. Aber trotzdem habe ich gedacht,
das ist ein bisschen erstaunlich.
Ich war ein bisschen, nicht nur positiv, egal. Jedenfalls.
Kannst du das mit erzählen, was er erzählt hat, was nicht so positiv war?
Ja, ich war ein Nerd in der Schule. Ich meine, das ist ja nun, das brauchen wir ja nicht, das kann sich ja jeder denken. Ich bin ja hier auch noch der Nerd heutzutage. Und das war damals natürlich nicht anders. Und wir standen dann da so mit so ein paar Mädels rum und redete darüber, dass ich damals am Anfang erst keine Freundin und später hatte ich dann eine und was das mit mir gemacht hätte und was der alles noch wusste, das war unfassbar. Krass. Und im Nachhinein habe ich ihn dann mal gefragt, wieso er das alles noch weiß und die Antwort lautete dann mehr oder weniger, dass er ganz neu war in der Schule und wir waren sein erster Kurs und das erste Mal, dass er Physik in dieser Form so unterrichtet hat in der Klasse und dass er nicht glaubt, dass er von jedem, von jeder Klassenstufe noch so viel wüsste. Aber das war halt für ihn was Besonderes, war für ihn auch irgendwie prägend, weil wir eben sein erster derartiger Kurs waren. Und daher kam das wohl. Aber wenn du das erstmal nicht hinterfragst, sondern einfach nur feststellst, oh, was der alles noch weiß, das ist ja creepy. Das
ist ja gruselig.
Ich meine, ich mochte ihn sehr, ich mag ihn auch heute noch sehr und wir haben uns gut unterhalten den Abend, aber
das wäre ganz schön.
Fand ich irgendwie witzig.
Ja.
Ja, Klassentreffen ist ja sonst immer so ein spezielles Thema, aber in dem Fall so mit Lehrern und so ist nochmal was anderes, als wenn man nur irgendwie die alten Nasen sieht.
Meistens möchte man die ja nicht sehen.
Hast du noch Kontakt mit Leuten aus Abi-Zeiten, aus deiner Klasse?
Ja, also ehemalige Mitbewohner natürlich. Der Björn.
Ah, der Björn, unser Björn. Den
Björn habe ich in der 5. Klasse kennengelernt.
Ja, das ist mir verwehrt. Ich kenne niemanden mehr, mit dem ich in der 5. Klasse war. Aber das war auch noch in einem anderen Land. Weit weg. So. In a foreign country, far, far away.
Ja.
Once upon a time, the little Bob.
Sowas, ja. Ja. Aber sonst auch nicht mehr viel. Du? Aus dem Abi-Jahrgang?
So gut wie gar nicht. Also, nee. Auf so ein, also nicht, nee, nichts, was darüber hinausgeht, einmal im halben Jahr eine Mail zu schreiben.
Okay. Ne, da habe ich schon mindestens zwei Leute, ja. Schon ganz gut. Habe ich dir erzählt, dass ich im Europapark war, Freitag?
Du hast mir vorher erzählt, dass du im Europapark sein würdest, aber du hast mir seither noch nicht darüber berichtet. Ja, bist du Achterbahn gefahren?
Aber wie wild.
Mehr als eine.
Ja, klar. Alle interessanten bin ich gefahren.
Europapark, ist das mit dieser Weltraumachterbahn in der Kuppel? Oder verwechsel ich das gerade?
Ja.
Das ist das? Das war lustig, da haben wir meine Mutter mit reingenommen, die von außen wussten wir nicht, dass das eine Achterbahn ist. Und sie ist mit reingegangen und hat dann irgendwie sich so mit eingestiegen und hat da irgendwie eine Stunde mit angestanden und wusste nicht, dass das eine Achterbahn ist, weil von außen ist halt eine silberne Kuppel. Da ahnst du ja nicht, dass da eine Achterbahn drin ist.
Jetzt war es eine orangefarbene Kuppel, weil es ist schon Halloween.
Ach so, okay. Und, aber die ist immer noch so space-themed.
Ja,
so,
ja.
Okay. Ja, und wie war's?
War gut, es war angenehm wenig voll, außer die Schweiz hatte einen Feiertag, es waren unglaublich viele Schweizer da, auch einige, die sich nicht richtig, die standen hinter uns an, so eine Gruppe von Jungs, die sich echt überhaupt nicht benehmen können.
Daraus geht dann der Schweiz.
Ja, katastrophal und dann war der eine irgendwie so an allen München vorbeigegangen und lehnt sich an so ein Geländer und das Geländer war halt einfach nur so locker dahingestellt. Und ist einfach umgekippt und er ist auf das Geländer gefallen und das Geländer aber leider auf seine Hand und hat sich wahrscheinlich die Hand dabei gebrochen.
Aua, das will man das aber auch nicht.
Das war sehr unangenehm und dann ist er irgendwie halb durchgedreht und hat sich durch diese Schlange durchgekämpft und die Leute sind alle böse geworden. Ja, das war ein bisschen unangenehm. Aber sonst, wir haben kaum gewartet. Irgendwie mal 20 Minuten, 25 Minuten, dann hast du schon lange gewartet. Da konnte ich viel über die Zeit nachdenken und relativ so. Diese Fahrt kommt einem so lang vor, so wow, du bist total beschäftigt und dieses stundenlang oder halbe Stunde lang anstehen vorher, kommt dir im Nachhinein so, ja, da hast du halt ein paar Mal angestanden. Aber nee, eigentlich hast du angestanden den ganzen Tag und bist dann irgendwie mal ganz kurz irgendwas gefahren.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen bei, oh Gott, entweder war das bei Virres oder es war bei Herzdarmgeschichten. Egal, in einem Blog las ich einen Artikel über die Abzocke, oder jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, also sagen wir mal, wie geldorientiert manche Parks sind, vor allem ein ganz spezifischer, um den es da ging, einer großen Kinderspielzeugmarke. Wie ist das im Europapark? Also man zahlt wahrscheinlich einen mittlerweile unfassbar hohen Eintritt. Und
41 Euro.
Ja, genau, das meine ich mit unfassbar hohen Eintritt.
Plus 5 Euro Park.
Natürlich, warum sollte das Parken mitten in der Pampa, wo nichts ist, auch irgendwie kostenlos sein? Ist ja quasi wie in der Innenstadt, ne? Parken in der Frankfurter Innenstadt abends ist billiger als da. Im Licht. Ja, super. Ja. Da kann man auch mal drüber nachdenken. Und wie ist es dann, wenn ich drin bin? Also mal abgesehen von Essen, was natürlich was kostet.
Ja.
Für was werde ich noch alles zur Kasse gebeten?
Das war's.
Okay.
Also du kannst halt noch so Sachen kaufen, irgendwelche T-Shirts und so. Überall gibt's Merchandising-Shops, ganz oft, dass du aus so einem Fahrgeschäft rauskommst und dann kannst du halt ein Foto von dir kaufen oder ein Video von dir, wie du durch den ganzen Park, also wie du dich diese Fahrt machst. Da gibt's halt jetzt so Videokameras, die dich halt auf der Fahrt filmen und dann kannst du dir das angucken.
Gibt's das wenigstens in HD?
Genau.
Verstehe. Also, das ist mal installiert worden in der VGA-Zeit und seitdem ist es da, ja?
Nee,
es... Ja gut, weiß man nicht, ist egal. Was ich nur las jetzt über den anderen Park, waren dann so Sachen wie, du kannst ja dann irgendwie so das Special-Ticket kaufen, womit du an der Schlange vorbei kannst oder maximal so und so lange warten kannst und dann gibt's noch das Special-Ticket, womit du quasi direkt wieder nach vorne die nächste Fahrt fahren kannst und lauter solche Schweinereien, wo sie einfach bei jeder Gelegenheit so ist, an der Wildwasserrutsche steht, hier könnte man nass werden, kaufen sie sich einen Plastikponcho, der kostet 4 Euro oder so.
Ja, das gab's da auch.
Ja, also solche Sachen.
2 Euro so. Ja, hier gibt's für 2 Euro gibt's einen Poncho, aber mein Gott, es war irgendwie 20 Grad, das war überhaupt kein Problem. Aber dann gab's halt irgendwie so an diesem Wildwasser-Dings, gibt so Stellen, wo du irgendwie 50 Cent einwerfen kannst und dann kannst du die Leute, die da langfahren, mit Wasser beschießen. Was irgendwie ganz lustig ist. Aber wenn sie das kostenlos machen würden, da würde halt ständig jemand stehen und dauernd da draufhauen und dann wären die anderen halt übertrieben nass.
Ja, aber wenn das man so kann das aber auch anders regeln, dass es nicht so oft ausgelöst wird. Macht mal eine Zeitsperre rein oder so.
Ja. Naja. Aber für uns hat jemand 50 Cent investiert und wir sind nass geworden.
Achso, man nimmt das dann so als Aufwertung von, ich war es wert, dass jemand Geld investiert hat.
Nö, so sehe ich das, ja.
Ja, okay, gut. Naja, man kann das ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.
Ja. Sehr schön. Nee, aber es war sonst ein sehr, sehr schön.
Hoffen dann andere Leute vorbei, wenn nicht nass gespritzt sind, so, haha.
Ja, genau. Ja, die haben ganz, ganz coole Attraktionen. Die haben eine, das ist jetzt ganz neu, das ist so ein, eigentlich ist es eine Kinderattraktion von dem Film Arthur und die Minimoys oder so ähnlich. Weiß nicht, haben wir bestimmt einen Trailer mal gesehen.
Mhm.
Das ist irgendwie so ein, also genau kriege ich es auch nicht zusammen, ich kann auch nur das, was ich da so gesehen habe, das ist irgendwie so ein Junge, der guckt in irgendein Fernglas in den Boden rein und wird dann aber von diesem Fernglas da reingezogen und landet dann da unten irgendwo und ist eine Comicfigur und muss dann da irgendwelche Abenteuer bestehen und so weiter. Und der, davon gibt's halt so ein Ride. Und das ist so schön gemacht, wenn du da kurz bevor du in dieses Fahrzeugdings einsteigst, kannst du nach oben gucken und da siehst du halt quasi wie von innen guckst du in so ein Teleskop lang und dann guckt halt von oben einfach der Junge rein und du siehst halt nur sein Auge, wie er da reinguckt und dann geht er wieder und dann siehst du wieder den Sternenhimmel. Das ist so diese Kleinigkeiten. Und diese Fahrt ist auch so, also es ist keine wilde Achterbahnfahrt, aber ist dann schon irgendwie, du sitzt in so Sesseln, wo die Füße unten freischwingen. Das heißt, du fährst auch irgendwie draußen so ein paar Bögen, wo es dann ein bisschen schwungvoller ist. Und dann fährst du drinnen wieder so Sachen, wo du dir so Sachen angucken kannst. Also wo irgendwelche so Szenen aus dem Film nachgespielt ist und dann kommt Nebel und dann kommt eine Ratte auf dich zu und dann fährst du wieder schneller und dann fährst du so im Kreis über dieser über diesem Anstehbereich und das unten, also so eine riesige Kuppelhalle, und unten können halt die Leute rumlaufen und irgendwelche Sachen kaufen oder Kinderrutschen fahren und so. Und da fährst du oben auch so zwei Runden und kannst auf die Leute runtergucken, wie die da unten so rumlaufen. Und dadurch, dass du irgendwie schon 10, 15 Meter hoch bist, verkleinert sich das auch irgendwie alles. Also es sieht schon so aus der Ferne aus. Das ist so, so schön gemacht. Das ist das Einzige, was wir zweimal gefahren sind. Obwohl es eigentlich eine Kinderattraktion ist.
Ich merke gerade, so ein paar
Wasserdinger sind wir auch zweimal gefahren, aber
ich merke gerade, dass ich, glaube ich, mal wieder in einen Freizeitpark muss und habe, während du das gerade erzählt hast, darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal in einem Freizeitpark war. Und ich habe da jetzt echt 2-3 Minuten, oder wie lange auch immer du gerade geredet hast, es kam mir wie 2 Minuten.
Das ist Ewigkeit.
Ja, also zumindest habe ich lange nachgedacht gerade über diesen einen, und ich glaube, dass ich tatsächlich sagen kann, dass ich 20 Jahre in keinem Vergnügungspark mehr war.
Oh, ja, also, da hat sich viel getan.
Ich habe damals mit meinen Eltern mal eine Tour durch Deutschland gemacht. Da war ich noch underaged, wie man so sagt. Also ich vielleicht 16, 17, so, also 15, 15, 16. Mein Bruder ist ja jünger als ich und der war auf jeden Fall, also da war das völlig okay, mit uns eine große Freizeitparktour zu machen. Meine Eltern haben das so ein bisschen genommen, wir kamen nach der Wende so einmal, man muss sich ja einmal Deutschland angucken, und wir machen eine große Rundreise und fahren einmal durch ganz Deutschland und fangen wirklich so Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, hoch an die Küste und zurück. Also wirklich so die große Tour durch Deutschland. Und für die Kids musste natürlich was bei sein, also haben wir regelmäßig Freizeitparks mitgenommen. Und dann auch immer wieder irgendwas, was eher unsere Eltern interessiert hat. Und insofern war das eine coole Reise, weil wir halt wirklich auf viele Freizeitparks, auch da später danach noch hin und wieder mal eingefahren. Und da war ich, glaube ich, in allen großen bedeutenden Freizeitparks in relativ kurzer Zeit mal drin, aber danach habe ich das nie wieder gemacht. Also ich war wirklich schon ewige Zeiten in keinem Freizeitpark mehr. Vielleicht nochmal irgendwann in der Lochmühle hier, um Hessen diesen einen auch nochmal abzuhaken, aber das ist ja irgendwie so.
Ja,
ist Europapark, deshalb bringe ich die alle ständig durcheinander, ist das auch das mit diesem schiefen Haus? Wo man in dieses Haus geht, wo alles komplett kaputt ist?
Das ist in Brühl im Phantasialand.
Da das für mich alles gleich weit zurückliegt, haue ich die alle in eine Soße und rühre durch. Ja.
Zu Recht.
Okay. Das schiefe Haus fand ich lustig.
Ja, das weiß ich auch noch. Da war ich auch mal mit meinen Eltern drin und da standen wir an und da hat mein Vater erzählt, der war irgendwie ein paar Wochen vorher, war nicht von der Firma aus, haben die Firmenausflug dahin gemacht. Wie cool ist das denn?
Ja.
Da stand er jedenfalls in der Schlange und da haben sie dann irgendeine in der Waagrechten raustransportiert, weil die irgendwie umgekippt ist und das überhaupt nicht vertragen hat.
Krass.
Okay. Ja, da wurde ihm erst so klar, so, oh, da kann mir auch einem richtig übel werden von.
Wir machen ja eher immer so erlebnisorientierte Sachen irgendwie mit Firmen, so, also was weiß ich. Also was, Lasertag, Kartrennen, Bowling, so ein Quatsch.
Ja. Wenn ich meine Kollegen regelmäßig zum Saufen hier einladen würden, würden wir gar nichts machen. Nein, das stimmt nicht, aber.
Schon deshalb kannst du nicht mit Alkohol aufhören, weil du dann, das würde Probleme mit sich bringen.
Es gibt Schwierigkeiten. Ja, so. Jetzt haben wir wirklich über alles geredet. Hast du abschließend noch was zu sagen? Oder?
Ein paar berühmte letzte Worte? Nein.
Wir sind nächste Woche in Berlin.
Richtig. Wir wissen noch nicht, was mit der nächsten Folge ist. Das müssen wir jetzt einfach mal so ankündigen. Wir werden uns natürlich bemühen und versuchen, eine Folge für euch zu machen. Und wir werden auch versuchen, irgendwie in die Sneak zu gehen. Mal sehen, ob das klappt. Ist ein bisschen unklar. Aber wir sind nächste Woche in Berlin und wissen noch nicht.
Du bist ja gefühlt morgen bis in 6 Wochen ungefähr in Berlin.
Nein, das stimmt nicht ganz, aber gefühlt ist es so. Ich bin auf jeden Fall sehr viel eher als du in Berlin und dann kommst du aber auch noch nach und wir sind die ganze nächste Woche mehr oder weniger in Berlin. Also nicht die jetzt gerade angebrochen ist für euch, liebe Hörer, sondern die dann folgende. Aber der übliche Wochenendtermin, wo wir samstags oder sonntags aufnehmen, da sind Teile von uns schon verreist und Claudia ist auch weg. Also mit anderen Worten, der Sneakpot hängt in der Luft und wir werden uns strecken müssen, um nicht die erste Woche anbrechen zu lassen, wo es keinen Sneakpot gibt. Aber vielleicht wird es dann eine Folge zwischen Tür und Angel, die ein bisschen kürzer ist. Ihr werdet es dann aber auch auf euren Playern bemerken. Ja. Player ist ein schönes Thema. Ich hatte gestern einen Player-Unfall. Ich bin im Bett eingeschlafen und habe keinen Timer gesetzt. Und dann ist meine ganze Up-Next-Liste wo irgendwie 10 Podcasts von allen möglichen Sendungen drauf waren, die ganze Nacht über durchgedudelt. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und da so, nein!
Alles leer gespielt,
alle Folgen gelöscht. Da musste ich die ganze Subscription-Liste mit den 80 Podcasts durchgehen und musste überlegen, kann ich die Folge schon? Nein, runterladen. Das, ja, kenne ich schon. Das, ja, okay. Das, nein, runterladen. Und so. Musste das alles wieder, das war furchtbar. Das sollte einem nicht passieren.
Ja.
Sleep Timer ist wichtig.
Ach, das ist nicht so schön.
Nee,
es ja, war, aber es wer, war wer sich auch nächste Woche mit uns in Berlin, also wenn ihr da zufällig in Berlin seid?
Tu doch nicht so, als hätten wir da irgendwie Zeit.
Ah ja, für so ein kleines Bierchen oder so.
Ja, wir schaffen es ja nicht mal da aufzunehmen am Montag. Wann sollen wir denn da, verstehst du? Naja, wir können es ja versuchen. Schreibt uns auf Twitter. Stevie, Dingsbums, findet ihr alles auf sneakpod.de. Klickt ihr Robert oder Stefan an.
Und auch E-Mails kriegen wir auch.
Da könnt ihr das lesen.
Ja. Ich freue mich so auf Berlin.
Ich auch.
Vorher werde ich übrigens noch, habe ich das erzählt, eine Hochzeit eines Hörers mit Cocktails bespielen.
Das hast du hier in der Sendung schon erzählt.
Habe ich schon erzählt.
Ja, du hast gesagt, wir sind der Full-Service-Sneakpod, der sogar sowas macht. Unsere Hörer kennen diesen Hörer auch. Der war schon ein paar Mal als Audioboo zu Gast, womit ich jetzt auch wieder darauf hingewiesen habe, dass ihr einen Audioboo schicken könnt, die übrigens nicht mehr Audioboo heißen, sondern sich einen weiteren Buchstaben zugelegt haben und jetzt Audioboom heißen. Was für ein blöder Name.
Das ist totaler Quatsch. Was soll das?
Ja, weiß ich nicht. Haben die aber gemacht.
Ja.
Ja, nur damit ihr das jetzt findet. Also wahrscheinlich gibt es audioboo.fm, geht wahrscheinlich immer noch, wird dahin weiterleiten. Ich nehme nicht an, dass sie die alte Domain gekillt haben. Aber das könnt ihr gerne schicken, wenn ihr auch mal in dieser Sendung auftauchen wollt. Und damit schließt sich dann auch jetzt dieser Sneakpot, der jetzt dann doch schon viel länger ist, als ich gedacht hätte, dass er wird.
Oh ja.
Oh ja.
Aber wir haben auch, ja und hier Discofox-Formationsmeisterschaften, also wer da Lust hat.
11.10. Neu-Isenburg. Wie heißt die Halle?
Hugenottenhalle.
Hugenottenhalle. Die Hugenotten haben übrigens Neu-Isenburg gegründet.
Damals. Ach.
Ja.
Ach, hier, und Moment, ich habe ja noch vergessen. Das muss ich dir noch, schöne Grüße von unserem Hörer Willems. Er hat nämlich gesagt, dass Union Berlin 1-0 gegen Lautern verloren hat. Letzte Woche, als er den Podcast gehört hat und wir behauptet haben, Union Berlin hätte gegen Rasenball Leipzig gewonnen. Das hast du behauptet, ja.
Okay.
Ja, das war auch richtig. Aber als er es dann gehört hat, hatten sie schon wieder gegen Lautern verloren.
Und da er ja aus der Nähe von Lautern, also zumindest aus der
Gruppe. Also wenn es einen glühenden Lautern-Anhänger gibt, dann ist es der Willems.
Ja, eben, da meine ich ja.
So würde ich das mal sagen, ja.
Nun ja, dem Willems sollte mal irgendjemand einen ordentlichen Cocktail machen, damit er diesen Lautern-Schwachsinn aufhört. Gut, Schluss jetzt.
Bis nächste Woche.
Bis tschüss. Nächste Woche, bleibt uns treu und auf iTunes kann man übrigens bis zu 5 Sterne vergeben. Tschüss.
Musstest du jetzt diese 5-Sterne-Quatsch auch anfangen? Ah, das finde ich so fürchterlich, wenn das die Leute immer sagen. So, 5 Sterne. 5 Sterne ist the most. Oh, ja.
So, da haben wir auch die Outtakes.
1 Stern, bester Podcast ever.
Ja.